Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Vorweg, liebe Gemeinde, behaltet die Gesangbücher bitte in der Hand. Ihr könnt auch schon mal das nächste Lied aufschlagen, das Lied Nummer 77. Daraus wollen wir dann gleich nach dem ersten Punkt Vers 8 und 10 singen und dann nach dem zweiten Punkt und so weiter. Ich sage das dann jedes Mal an, aber ihr könnt das jetzt schon aufgeschlagen haben. Dann geht das dann nachher schneller, 77, Vers 8 und 10. Ja, die Könige aus dem Morgenland. Ich habe dazu einen Text ausgesucht aus Matthäus 2, also lautend. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und siehe, den Stern, den sie gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und ich danke dir, du guter Herr und Heiland, dass du das damals schon entgegengenommen hast, was man dir brachte. Und so bitte ich dich auch jetzt für diesen Gottesdienst, dass du uns das gibst, was wir dir dann wieder schenken dürfen. So segne du uns nun miteinander. Amen. Liebe Gemeinde, eine 500.000 Kinder zieht an diesem Wochenende als Sternsinger wieder von Haus zu Haus. Sie waren auch schon bei Herrn Börnsen im Rathaus und bei der Bundeskanzlerin. Und mit ihren goldenen Gewändern und den Kronen und den bunten Gewändern stellen sie die heiligen drei Könige dar. Das ist gut zu sehen, gut zu hören. Und wenn sich dann manchmal einer wundert, dass dann über seiner Tür steht CBM, dann muss er einfach wissen, das heißt Christus Benedicat Mansionem. Das ist Latein. Nochmal, Christus benedicat mansionem. Christus behüte dieses Haus. Und die Sternsinger, die das dann tun, stellvertretend für die drei heiligen Könige, damals so heißen sie der Überlieferung nach, ja, die freuen sich, dass sie das an die Türen schreiben dürfen, diesen Segenswunsch, der uns dann im Jahr begleiten soll. Die drei heiligen Könige, kein Mensch weiß, ob es Könige waren oder ob es Weise waren, wer auch immer. Jedenfalls waren es ganz hochgestellte Leute, die Sterne damals beobachtet haben und die Konjunktion von Jupiter und Saturn im ganzen Jahr dreimal gesehen hatten und die jetzt bei der Geburt von Jesus kurz vor Bethlehem waren und den Stern dann sahen in südwestliche Richtung, also auf Bethlehem zu, ungefähr 50 Grad hoch am Himmel. Toll, nicht? Was ich als Pastor alles weiß. Ich kenne mich sogar mit den Sternen aus. Aber das ist alles nur angelesen. Da braucht ihr nichts draus zu nehmen. Dass es drei waren, das wissen wir nur von den drei Geschenken. Und daraus hat man dann geschlossen, dass Kaspar, Melchior und Balthasar, so gab ihnen die Legende die Namen, es auch drei Leute gewesen sind. Melchior wurde als alter Mann mit grauen Haaren dargestellt, mit langem Bart, der schenkte dem Jesuskind Gold. Kaspar war jung, bartlos, hatte eine rötliche Gesichtsfarbe und schenkte Weihrauch. Und Balthasar war dunkelhäutig, hatte einen kurzen Bart und schenkte Myrrhe. Von Babylon, der Legende nach sollen sie von da gekommen sein, führte ein Weg über 1200 Kilometer nach Jerusalem. Und das waren schwierige Wege, Wüsten und Berge, Gebirge. Alles das, was da so dazugehört, wenn man 1200 Kilometer im vorderen Orient wandert auf ein Ziel zu, das hatten sie alles zu bewältigen. Sie waren fremdländisch aussehend, aber fremdländische Gestalten aus dem Osten gehörten Ende Dezember zu den gewohnten Bildern auf den Straßen von Palästina. Keiner nahm von diesen exotischen Leuten irgendwie Notiz, denn es war bekannt, dass zum Geburtsfest der Gottheit Dujara zahllose Pilger vom Osten und vom Süden nach Petra und Hebron zogen. Petra im fordere. Jordanien und Hebron, 50 Kilometer von Bethlehem entfernt. Und dort brachten sie den von ihnen verehrten Schöpfergott Gaben und Opfer zu seinem Geburtstag am 25. Dezember. Dujara bedeutet nichts anderes als Herr der Schara-Berge, in deren Mitte Petra war, die Felsenstadt. Dujara, oder wie die Griechen ihn nannten, Dusaris, erwartete reiche Gaben und Geschenke zu seinem Geburtstag. Dadurch übernahm er dann auch dann die Verpflichtung, im neuen Jahr auf die Menschen aufzupassen und sie zu beschützen. Und so fiel auch diese Gruppe aus Babylon keinem anderen auf. Die wollten ja nicht zu Dujara, die suchten einen anderen Gott. Denn die Weisen aus dem Morgenland, die kehren ihrer Religion den Rücken, um den Messias zu finden. Und Gott konnte die Gelehrten aus Babylon nur deshalb zu dem von ihnen ersehnten Ziel führen, weil sie aus der Schicksalsreligion, der Astrologie, ausbrachen. Und die Führung Gottes beginnt immer mit Absagen an alle anderen Götter, auch an die Schicksalsreligion, die meint, das Los des Menschen von den Sternen ablesen zu können. Die grundsätzliche Absage an alles, was von dem lebendigen Gott trennt, muss immer dann erneuert werden, wenn sich das Leben eines Menschen wieder von anderen Göttern beeinflusst wird. Und nur der kann von Gott geführt werden, der sich radikal und eindeutig für den Gott der Bibel entscheidet. Als die Weisen das Kind mit Maria, seiner Mutter, sahen, fielen sie auf ihr Angesicht. Dieses Niederfallen, die sogenannte Proskynese, ist die Huldigung, die man im Orient den Königen schuldig ist. Beim Niederfallen wird mit der Stirn oder mit dem Mund oder den Händen die Erde berührt, und damit soll zum Ausdruck kommen, dass der Niederfallende im Gegensatz zu dem, den er anbetet, nur eine Kreatur aus Staub und Asche ist. Im Alten Testament galt die Proskynese, dieses sich Niederwerfen, dem Jahwe, dem lebendigen Gott, sowie den von ihm eingesetzten Königen und Propheten. Aber seit jener Begebenheit im Stall gilt sie im Neuen Testament nur noch Christus, dem Messias, dem König der Juden. Und mit dem Niederfallen der Weisen wurde ihre Absage an Dujara und den neuen Schicksalsglauben besiegelt. Ihre Götter waren gestürzt und entmächtigt von dem einen Herrn und Heiland der Welt. Gleichzeitig war das Niederfallen die Huldigung und die Auslieferung an Jesus, den Heiland. Aus den Sternenanbetern wurden Christusanbeter. Kaum war der Heiland der Welt geboren, übergaben ihm die ersten Heiden ihr Leben. Das müsst ihr genau hören. Kaum war der Heiland geboren, übergaben ihm die ersten Heiden ihr Leben. Und die Weisen aus Babylon sind die ersten Christen aus der später so großen Schar bis zu uns heute hier, von den Heiden aus den Völkern. Zur Huldigung und Anbetung der Weisen gehört dann die Übergabe von Geschenken, von Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und die Kostbarkeiten der fernen, fremden Länder wurden jetzt nicht mehr in den Heiligtümern des Dujara niedergelegt, sondern an der Krippe im Stall von Bethlehem. Und mit der Huldigung der Weisen erfüllte sich die Prophezeiung Jesajas, dass beim Erscheinen des erwarteten Herrn und seiner Herrlichkeit die Heiden kommen werden und Geschenke, Gold und Weihrauch bringen. Und die Geschenke bringen in die Armut des Stalles einen königlichen Glanz. Und diese Gaben werden Maria und Josef dann helfen, die Flucht anzutreten, die Flucht nach Ägypten vor den Kriegern des Herodes. Und jede der Gaben ist in besonderer Weise charakteristisch für Jesus und sein Wirken. Das ist das Erste, Gold. Und hat nicht jeder von euch zu Hause einen Goldbarren, aber ich glaube, es kann sich jeder leicht vorstellen, dass wie so ein Goldbarren aussieht. Vielleicht hat der eine oder andere ja noch ein, zwei Goldbarren unter dem Kopfkissen liegen. Aber der Regelfall ist das ja nun nicht. Aber ihr könnt es euch leicht vorstellen, deshalb habe ich nichts mitgebracht zu zeigen. Gold sieht so und so aus, das wisst ihr alle selbst. Und die christlichen Künstler haben Gold immer wieder symbolisch benutzt, immer wieder. Haufen von Goldmünzen zeugen vom Geiz des törichten Mannes im Gleichnis Lukas 12. Auch der gewinnsüchtige Judas hat damit zu tun. dann drückt das Gold auch die Nächstenliebe aus, die mit Gold geübt werden kann. Und sie bezeichnet auch gewisse Begriffe der Macht oder sogar des Königtums, da derjenige, der ein Vermögen hat, eine fast königliche Macht über seine Umgebung ausübt. Daher symbolisiert das Gold und folglich die Herrlichkeit. Auch die Ikonen zum Beispiel, die orthodoxe Kirche hat es bestimmt, dass alle Ikonen einen goldenen Untergrund haben müssen. Und die Heiligenscheine, die dann da gemalt werden und bei den Figuren, die sind immer Gold gemalt oder bemalt. Und hier das Gold, das dem Heiland geschenkt wird, dem Kind gebracht wird, zeigt, dieses Kind ist ein besonderes Kind. Dieses Kind ist ein König. Gold ist ein königliches Geschenk und Jesus war der Mensch zum König geboren. Doch er herrscht nicht mit Hilfe von Gewalt, sondern durch Liebe. Er regiert die Menschen nicht vom Thron, sondern vom Kreuz aus. Wir wollen nicht vergessen, dass Jesus Christus König ist und dass wir mit ihm nicht auf einer Stufe sind. Und wenn heute in manchen Kirchen so oft gebetet wird, Jesus unser Bruder, dann werde ich immer gleich ganz hellhörig. Wer redet so von Jesus unserem Bruder? Heißt das nun eigentlich nur, Jesus ist bloß Mensch, ein Menschenbruder? Oder ist das ein Satz aus Glauben? So betet einer, der sich vor dem König gebeugt hat, der sich vor ihm niedergeworfen hat, wie die drei Könige, der den König in der Krippe angebetet hat und der dann erlebt, wie dieser König und Herr uns zum Bruder wird. Wer Jesus nicht anbetet, der hat ihn nicht zum Bruder. Das ist Kumpanei, die Gott nicht mitmacht. Was haben wir ihm nun zu bringen? Wir sind keine Könige. Wir sind auch nicht 1200 Kilometer durch die Wüste und über Gebirge geritten, um zu Jesus zu kommen. Wir sind einfach in die Kirche gegangen und da ist er. Da ist Jesus, er ist hier. Und jetzt bringen wir ihm da den Reichtum unseres Lebens oder das Wenige, das wir haben. Materielles, es gehört ihm ohnehin alles. Und deshalb hat das Leichentuch mit Fug und Recht keine Taschen. Wenn wir sterben, können wir nichts mitnehmen. Gott sei Dank. Ja, Materielles. Er freut sich, wenn wir etwas haben. Und er freut sich auch, wenn wir davon geben. Und Immaterielles, Zeit, Liebe, unser Herz, ein goldenes Herz, vielleicht, vielleicht. So goldig ist es in der Regel ja nicht. Aber lassen wir es ruhig so stehen. Auch unser goldenes Herz, das sollen wir ihm geben, zu seiner Ehre. Meint ihr, er braucht unser Gold? Er, der den Himmel und die Erde gemacht hat? Wir können froh sein, wenn er annimmt, was wir ihm geben. Und er weiß auch ganz genau, was wir ihm nicht geben, was wir ihm vorenthalten. Du kannst ihn nicht betrügen. Die Zeit, die du hast, wie setzt du sie ein? Wie setzt du dich ein, auch für andere, für die Gemeinde? Wie viel Barmherzigkeit hast du? Wie viel Liebe hast du mit all den Menschen, die von dem nichts wissen, was du weißt? Dass Jesus der Herr ist, der dort als Kind in einer Krippe liegt. Er weiß genau zu schätzen, was viel ist und was wenig ist. Und er hat den wahren Maßstab, die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. 100.000 Euro, das ist manchmal einfach eine Beleidigung. Du kannst 100.000 Euro geben, aber wenn du das nur aus der Portokasse gibst und Gott abspeist, ist das eine Beleidigung. Du kannst 100 Euro geben und es ist dir fast zu viel. Den Unterschied, den kennt alleine unser Herr. Und er weiß es wohl einzuschätzen. Lasst uns das Lied jetzt singen, 77, 8 und 10. 77, 8 und 10. der zweite Punkt heißt Weihrauch. Sie brachten drei Dinge mit, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weihrauch. Weihrauch war außerordentlich kostbar. Es war etwas ganz, ganz Wertvolles. Ich bin hier weit rumgekommen in der Welt, bin zum Beispiel einmal in Oman gewesen und im Jemen. Und in Oman haben wir dann die Weihrauchbäume gesehen. Ich habe das von da mitgebracht, solche Gefäße. Da floss dann das heraus aus dem Weihrauchbaum und floss dann hier hinein. Und das verhärtete sich dann nachher und da hat man die ganzen kleinen Weihrauchkörner dann da drin gesehen. Nachher wurde es angesteckt unten und dann ergab es dieses wunderbare oder abstoßende, je nach Geschmack, diesen abstoßenden Geruch. Ich mag ihn ja sehr gerne. Ich weiß von anderen, die kriegen dabei nur Hustenanfälle. Also das ist dann für jeden selbst überlassen, wie er das findet. Es war jedenfalls Weihrauch, ein Geschenk dabei. Also wer das nachher gerne mal sehen möchte, ich halte es hier unten nachher dahin, auch diese kleinen, kann keiner mehr erkennen, das weiß ich wohl, aber ich tue so, als könntet ihr es sehen. Ne? So, also diese kleinen Weihrauchkörner, wenn die da mit drin sind, wie das aussieht, kann man sich gerne nachher nochmal hier angucken. Weihrauch, ja, das wurde in der Urchristenheit nicht gebraucht. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Christen sollten immer Weihrauchopfer vor den Götterstatuen bringen, dort anzünden und das haben die Christen nicht getan und sind deshalb darüber zu Tode gekommen. Aber dann hat die Kirche später da wieder angeknüpft, was wir kennen, zum Beispiel Zacharias, der alttestamentliche Gottesdienst, Zacharias, der Vater von Johannes, der war am Räuchern, heißt es in der Bibel, und sie hat dort Weihrauch geopfert und dann erschien ihm der Engel des Herrn. So, und deshalb wurden in Anknüpfung an das Alte Testament wurde Weihrauch dann auch immer verstanden als eine Gabe für Gott. Pastor Huntemann hatte mir einmal ökumenische Gottesdienste mit den Orthodoxen überlassen. Ich habe dann ein paar Mal die Gottesdienste mit durchgeführt. War schön, auch mit dem Weihrauch dann in unserem evangelischen Gottesdienst, orthodoxen Gottesdienst. Es war richtig fremd, aber schön. Nun, die evangelische Kirche hat ja viel weniger Symbole als die katholische Kirche. Das ist einfach so. Die Reformation von Martin Luther hat den Weihrauch nicht abgeschafft. Das muss man hier noch einmal festhalten. Hat ihn nicht abgeschafft. Im Magdeburger Dom, Magdeburg, da wurde bis 1945 der Gottesdienst mit Weihrauch gehalten. Tja, im Allgemeinen wurde es natürlich früher abgeschafft, aber das geschah zu den Zeiten, als der Unglaube in der Kirche einzog, als die Vernunft auch auf den Kanzeln verherrlicht wurde und Symbole des Glaubens nur störten. Nur störten. Weihrauch wird für Gott gebracht. Das ist die Ehrerbietung Gott gegenüber. Und dieses Kind in der Krippe ist Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott. So hat es dann die Kirche nach langem Nachdenken dann irgendwann formuliert. Und die heiligen drei Könige haben das prophetisch erkannt, dass dieses Kind Gott ist. Weihrauch symbolisiert die Gebete, die zu Gott aufsteigen. Lass mal liegen, lass liegen. Liegt da gut. Nö, willst du noch aufbringen? Nicht mehr da vorne, danke. Ja, so macht sich ja manches selbstständig. Nein, Brüder, lass es einfach alles liegen. Nein, ich brauche es nicht, danke. Ich hatte es zur Seite gelegt und da wischte der Ärmel meines Talars da drüber und dann fiel es da herunter. Danke euch für eure hilfreiche Hilfestellung. Also, Weihrauch symbolisiert die Gebete, die zu Gott aufsteigen. Und da frage ich mich dann, was haben wir denn Gott zu bringen? Steigen unsere Gebete denn auch auf zu Gott? Auch jetzt hier im Gottesdienst. Bringen wir wie die heiligen drei Könige Jesus unsere Gebete? Was steigt da empor? Ein Geschenk für ihn? Anbetung? Geplapper? Meine Nöte? Meine Sorgen? Mein? Ich? Das ist alles in Ordnung. Alles, wirklich alles, dürfen wir dem Vater im Himmel als seine Kinder sagen. Aber kommt er auch vor? Betest du auch ihn an? Dankst du ihm? Redest du mit ihm um seinetwillen? Was meinst du, wie viel ich sich in der Anbetung Gottes klärt? Vielleicht hatten die heiligen drei Könige ohne Ahnung vom christlichen Glauben schon mehr verstanden als mancher altgestandene Christ. Das würde ich jetzt gerne sehen, wie unsere Gebete der Anbetung in Schwaden nach oben steigen vor Gottes Thron und wir damit ihm ganz eins werden. Der Weihrauch unserer Gebete. Schlag's auf, bitte, das Lied 57, Vers 1 und 3. 57, Vers 1 und 3. Schlagen auf das nächste Lied, das Lied Nummer 67, 1 und 3 und 5. Myrrhe. Als unsere Kinder klein waren, hörten sie natürlich auch die Weihnachtsgeschichte Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und dann irgendwann erzählten sie Gold, Weihrauch und Möhren. Es war natürlich nicht Myrrhe gleich Möhren, aber klingt auch nicht schlecht, immerhin. Aber Möhren ist nicht Myrrhe. Myrrhe ist etwas ganz, ganz Wertvolles, ist ein Sinnbild des Leidens und der Bitterkeit einerseits und des Wohlgeruchs andererseits. Und die heiligen drei Könige aus dem Morgenland opferten das Gold des Glaubens, Weihrauch der Anbetung und die Myrrhe der Bitterkeit. Und dadurch deuteten sie prophetisch an, ohne ihr Wissen und Wollen, wie es ja oft in der Prophetie geschieht, wodurch das Erdenleben des Herrn gekennzeichnet war. Nikodemus, kennen wir von anderer Stelle aus der Bibel, brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe mit den Leinentüchern, in die der Körper von Jesus eingehüllt wurde. Myrrhe ist zum Salben der Leichname verwendet. Jesus ist auf die Erde gekommen, um zu sterben. Auf einem berühmten englischen Jesus-Gemälde ist Jesus als Knabe dargestellt, der an der Tür einer Zimmermannswerkstatt in Nazareth steht. Die Abendsonne strahlt zur Tür hinein, in der der junge Jesus seine Glieder reckt, um sich von der Arbeit an der Werkbank zu entspannen. Und während er mit ausgestreckten Armen in der Tür steht, wirft die Abendsonne seinen Schatten, ein Kreuz, an die Rückbank der Werkstatt, in deren Hintergrund Maria steht. In ihren Augen sieht man die Furcht vor dem Kommenden. Aber Jesus ist in die Welt gekommen, um für die Menschen zu leben und um für die Menschen sein Leben hinzugeben. Was machte es für Jesus bitter? Bitter. Die Juden, die Römer, die Verwandten, die, die nicht verstanden. Ich, Bernd Bierbaum, habe es für Jesus bitter gemacht. Meine Sünden. Du hast es für Jesus bitter gemacht. Deine Sünden. Die Myrrhe der Bitterkeit. Jesus ist darüber nicht bitter geworden. Er hat uns bis zum Schluss geliebt. Das Wunder der Liebe Gottes. Ich hätte längst alles hingeschmissen. Ich hätte gar nicht erst den Himmel aufgegeben. Ich hätte gesagt, ohne mich, dieses undankbare Volk. Ich, aber Jesus nicht. Dazu noch eine kleine Geschichte von dem dänischen Dichter Jakobsen. Der hat eine erschütternde Novelle geschrieben, Die Pest in Bergamo. Bergamo ist ein italienisches Städtchen in der Nähe von Ravenna, an einem Berg gelegen. Nur ein Felsenweg führt hinauf. Und in diesem Städtchen, so schreibt Jakobsen, war im Mittelalter die Pest ausgebrochen. Furchtbar. Tag und Nacht läutete die Totenglocke. Die Leute beten zu Gott. Sie schreien um Hilfe. Aber es hat keinen Wert. Die Pest wütet nur noch schlimmer. Und da wird ihnen alles egal. Sie sagen, Gott ist tot. Sie rollen die Fässer aus den Wirtschaften und ein großes Saufen beginnt. Die sinnlos Betrunkenen umarmen und begatten sich ohne Rücksicht darauf, wer zu wem gehört. Es beginnt ein Bakkanal, eine Orgie der Verzweiflung, tagelang. Es ist alles egal. Alle Triebe sind entfesselt. Und mitten im Tanz fällt oft einer um, schwarz im Gesicht. Sie lassen ihn liegen, die Orgie geht weiter. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Eines Tages stutzen sie. Sie hören einen Gesang, ein Choral. Sie eilen ans Stadttor und sehen und hören, da kommt ein Zug von Büßern den Felsenweg hinauf und singt eine Litanei. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Voran geht ein junger Mönch, der ein schweres Holzkreuz trägt. Der Zug kommt ins Stadttor. Die Leute von Bergamo stehen da und lachen. Ihr Idioten, hier ist Gott tot. Hört auf mit euren dummen Litaneien. Gott ist tot. Kommt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und vorne an geht der Mönch mit seinem großen Holzkreuz. Die Türen der Kirche sind offen, es geht sowieso keiner mehr hinein. Und so kann der Zug hineingehen. Der Mönch stellt sein Kreuz an einen Pfeiler und dann dringt die wilde Meute der Zügellosen, der Todgeweihten nach, brüllend, lachend. Und ein wilder Metzgergeselle mit der blutigen Schürze steigt auf den Altar, schwingt einen goldenen Abendmahlskelch und brüllt, sauft, bei uns ist Gott tot. Da steht der bleiche Mönch auf der Kanzel und winkt, es wird still. Und in die Stille hinein sagt er, ich will euch etwas erzählen. Als der Sohn Gottes am Kreuz hing und man ihm die Nägel in die Hand geschlagen hatte, da fing das Volk auch an zu spotten und zu höhnen und zu lachen. Und sogar die beiden Schächer, rechts und links, die beiden Mörder, lachten mit und höhnten mit. Und da hat der Sohn Gottes gedacht, für diese Menschen soll ich sterben, denen mein Tod nicht mal das Herz berührt. Für diese dreckige Menschheit soll ich mein Leben lassen, die durch nichts mehr zu gewinnen ist. Und da hat der Sohn Gottes gedacht, ohne mich, ohne mich. Und riss die Nägel in göttlicher Kraft aus dem Holz, sprang herab vom Kreuz, riss den Kriegsknechten sein Gewand weg, dass die Wölfe den Berg Golgatha hinunterkollerten, warf sein Gewand um sich, fuhr gen Himmel und sagte, ohne mich. Das Kreuz bleibt leer und jetzt gibt es keine Erlösung und kein Heil und keine Rettung. Jetzt gibt es nur noch den Tod und die Hölle. So predigt der Mönch. Es ist totenstill geworden. Der Metzgergeselle ist längst vom Altar heruntergesprungen. Er steht unter der Kanzel, der Kelch ist ihm aus der Hand gerollt. Es gibt keine Erlösung und kein Heil. Und da geht auf einmal dieser wilde Metzgergeselle 3 Schritte vor, streckt die Hand aus gegen den Mönch und ruft mit schneidender Stimme, du, häng den Heiland wieder ans Kreuz, häng den Heiland wieder ans Kreuz. Tja, häng den Heiland wieder ans Kreuz. Jesus hat nicht gesagt, ohne mich. Ich hätte es gesagt, ohne mich. Jesus hat es nicht gesagt. Und seitdem ist für jeden bis auf den heutigen Tag Heil und Errettung da. Das konnten die heiligen drei Könige nicht sehen. Das konnten sie nicht wissen. Wir haben es da viel leichter im Nachhinein. Aber die heiligen drei Könige, die haben es irgendwie geahnt oder gewusst. Sie wussten, dieses Kind ist ein ganz besonderes Kind. Und deshalb fielen sie vor dem Kind auf die Knie und beteten an. Für das Kind, das da lag, und den Herrn, der uns erretten würde. Und ein altes Wort sagt, sie zeigen durch die Gaben drei, dass dies Kind Gott, Weihrauch, Mensch, Myrrhe und König sei. Was haben wir schon zu bringen, diesem Herrn, der als Kind gekommen ist und dann als Mann gestorben ist für uns? Was haben wir schon zu bringen? Was müssen wir bringen? Welche Geschenke können wir eigentlich machen? Und mir fällt nur eins ein, nur eins. Wir können nur uns selbst schenken. Du selbst bist das Geschenk für Jesus. Du selbst. Bilden wir uns nichts ein. So doll ist das nicht, was wir Gott zu schenken haben. Aber umgekehrt, mehr haben wir auch nicht. Wir haben nur dieses Geschenk. Und insofern ist es ganz, ganz viel. Er schenkt sich uns. Er gibt sein ganzes Leben uns. Und dann versteht es einer nach dem anderen und antwortet drauf. In Bremen haben wir heute die Eiswette. Ich bin da eben gerade auf dem Osterdeich vorbeigefahren, als da die Vorbereitungen getroffen wurden. Ihr kennt die Geschichte mit diesem kleinen Schneider, der über die Weser muss und dann gefragt wird, geht die Weser oder steigt sie? Geht sie oder steigt sie? Geht sie oder steht sie? Wenn sie steht, gefroren ist, kann er zu Fuß über die Weser gehen. Andernfalls muss er das Rettungsboot nehmen. Die Eiswette. Tja, das ist meine Frage an dich nach deinem Glauben. Geht der Glaube oder steht er? Geht er oder steht er? Und ich lade euch ganz herzlich ein, zu diesem Kind in der Krippe mit den Weisen zu kommen und ihn dort anzubeten. Amen. Wir singen das nächste Lied 67, 1 und 3 bis 5. Ich darf der Gemeinde Folgendes bekannt geben. Verstorben ist aus unserer Gemeinde Frau Vera Hinrichs, geborene Grimm, am 24.12.02.012 natürlich, im Alter von 88 Jahren. Die Trauerfeier ist morgen in aller Stille. Und wir bitten dich, Herr unser Gott, für unsere Verstorbene. Wir bitten dich für sie, dass du ihr beistehst, dass du ihr ein ewiges Leben schenkst in deiner Gegenwart. bitten dich für alles, was falsch gewesen ist in ihrem Leben, dass du es ihr vergibst. Und wir danken dir für alles Gute, das du ihr gegeben hast. Danke, dass sie es leben konnte. Wir bitten dich für alle Angehörigen, dass du ihnen beistehst, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Die Kollekte heute, die wir einsammeln, ist bestimmt für die Familie Chavan in Beit Jalla. Eine sehr empfehlenswerte Kollekte. Ich bin da letztes Jahr gewesen. Einige von uns sind auch mit da gewesen. Ihr könnt sie alle fragen. Es ist absolut lohnend. Die Arbeit, die sie dort machen, kann man wirklich von Herzen nur unterstützen. Also für Familie Chavan in Beit Jalla. Beit Jalla ist direkt vor Bethlehem, zwischen Jerusalem und Bethlehem. Veranstaltungen und Hinweise. Der Gebetskreis kommt am Mittwoch um 18.30 Uhr im Sitzungszimmer zusammen. Bibelstunde Mittwoch 19.30 Uhr. Die Kindergruppe Bibelbande Freitag um 16.30 Uhr. Und der Gottesdienst am nächsten Sonntag, der wird gehalten von Pastor Andreas Schröder im Rahmen der Evangelischen Allianz. Die Allianz-Gebetswoche beginnt dort am nächsten Sonntag und dann haben die Pastoren einen Kanzeltausch. Pastor Latzel predigt in der St. Matthäuskirche und Pastor Andreas Schröder predigt hier. Und das Beste ist, er predigt über Radio. Ja, also nächsten Sonntag bitte pünktlich kommen. Ich will jetzt keinen Schaf angucken. Pünktlich kommen, so rechtzeitig, 10 Minuten vor, nicht, dass man in Ruhe sich darauf vorbereiten kann, dass es alles klappt. Und dann während des Gottesdienstes kräftig mitsingen. Also so ungefähr wie heute, nur noch ein bisschen kräftiger. Ihr könnt das und kennt das. Also ich wünsche euch da viel Segen dafür. Ich selbst bin in der Nähe von Hille irgendwo und predige da. In Hille in der Nähe von Minden und predige dort. Ja, und nun wollen wir zusammen beten und stehen dazu auf. Herr Jesus, dein Licht scheint in die Finsternis. Und du bist das Licht, Jesus. Seit du da bist, ist alles anders. Die Gefahren, die uns umgeben, Krankheit, Tod, Krieg, Vernichtung, das alles verliert seine Macht über uns. Und so lasset uns zum Herrn beten, Herr, erbarme dich. Herr, wir wissen, die Zukunft gehört dir, der Liebe, dem Leben. Was auf uns lastet, erdrückt uns nicht mehr. Unsere Aufgaben hilfst du uns ausführen. Unsere Misserfolge hilfst du uns hinnehmen. Unsere Schuld nimmst du uns ab. Wir danken dir. So lastet uns zum Herrn beten. Herr, ich bitte dich, zeige dich allen Menschen. Den Christen und den Nichtchristen. Den Religiösen und den Atheisten. Den Alten und den Jungen. Und gib uns die Sprache, die sie alle verstehen. Lass sie erkennen, wer du bist. So lasset uns zum Herrn beten. Herr, ich bitte dich für deine Gemeinde in der ganzen Welt. Es geht einigen Christen so gut und andere sind so bedrängt und verfolgt. Und ich möchte dich für sie alle bitten, besonders in Syrien, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen Kraft gibst, dass sie durchhalten können und dich bezeugen können. Steh du ihnen bei. So lasset uns zum Herrn beten. Ich danke dir, Heiland, dass du uns hörst, dass du uns kennst und dass du uns lieb hast, so wie wir sind. Amen. Zusammen wollen wir das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und bevor ich den Segen spreche, muss ich noch eine Nachricht nachreichen, hatte ich gerade vergessen. Es gibt heute kein Mittagessen. Also alle, die sich schon darauf gefreut haben, wir müssen damit leben, dass es immer im Januar, am ersten Sonntag im Januar, kein Mittagessen gibt. Ich gehe mal davon aus, dass die Mägen alle noch so voll sind von Weihnachten. Und das war auch der Grund, weshalb man das dieses Mal nicht gemacht hat. Und nun empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Und der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.